In dieser zweiten Stunde haben wir jetzt literarischen Besuch, habe ich Ihnen ja schon angekündigt. Wir werden also reden über ein neues Buch. Es ist nicht irgendwie nur ein Buch, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk. Morgen wird es dann präsentiert um 20 Uhr im Kino International. Dort also wird es auch große Projektionen geben. Dort kann man also die Bilder auf einer riesen Leinwand sehen. Mein sehr geschätzter Kollege Thomas Böhm wird moderieren und wir haben die Freude, dass die beiden Schöpfer dieses Buches, Moabit heißt es, erschienen bei Galliani, jetzt auch bei uns sind. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Krimi-Autoren, hat eben mit seinem Berlin-Zyklus auch so etwas geschaffen wie ein eigenes Genre, finde ich. Also der Berlin-Krimi eben der späten 20er Jahre oder der frühen 30er Jahre eben auch jetzt auch verfilmt. Sie wissen das sicherlich, Riesenstaffel schon angelaufen auf Sky, dann im nächsten Jahr auch in der ARD zu sehen. Also eben Babylon Berlin, so heißt diese Staffel, das Buch also Moabit und die tollen Bilder in diesem Buch, die stammen von einer der besten deutschen Comic-Künstlerinnen, so würde ich sie schon auch nennen, Graphic-Novel-Illustratorin, Buchschöpferin, nämlich Kat Mentschik und Volker Kutscher sind heute Abend bei uns zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Ich freue mich sehr, dass wir reden können über dieses Buch. Das ist ein ganz kleines Büchlein. Ich habe vorhin schon mal so gesagt, wenn man es in der Hand hat, ein Handschmeichler. Also mit einem wunderschönen Einband, mit tollen Bildern da drin. Schön gesetzt übrigens auch. Und ich dachte, wir reden gleich über alles, was da verhandelt wird. Aber auf eine ganz einfache Weise, als ich es so gelesen habe, in der U-Bahn zum Beispiel, es ist auch eine Werbung für das Medium Buch schlechthin, Kat. Denn das geht mit einem E-Book nicht. Da hätte ich diesen ästhetischen Reiz nicht diese Freude an der Schrift, nicht der die Freude an den Bildern. Also irgendwie ist es auch so etwas, eine Erinnerung daran, was Buch auch sein kann?
Ja, ich finde, grundsätzlich hat heutzutage gedrucktes Buch erst dann seine Rechtfertigung, wenn es mit Liebe und schön gestaltet und hergestellt ist. Ja, ansonsten kann ich ja E-Books lesen. Und das hat auf seine Art und Weise seine Berechtigung. Und wenn man sich aber was ins Regal stellen möchte, dann soll es doch bitte richtig ganz schön aussehen.
Unbedingt. Volker, wie war es für dich jetzt? Also deine Bücher sind natürlich in allen möglichen Formen erschienen, auch als Taschenbücher, auch natürlich dann ein Hardcover. Aber so ist es ja dann nochmal so ein Liebhaberstück. Also seinen eigenen Text so zu sehen, stelle ich mir doch als ein besonderes Erlebnis vor.
Also so ein schönes Buch habe ich noch nie gemacht, ganz einfach. Das ist das schönste Buch, das ich jemals gemacht habe. Und wenn ich nochmal ein ebenso schönes oder schöneres machen möchte, muss ich das mit Kat zusammen machen.
Genau. Seid jetzt unzertrennlich gewissermaßen. Das Projekt, muss ich kurz erklären, also hat ja durchaus eine Tradition, Kat. Es gibt bei Galliani schon drei andere Bücher, die du gestaltet hast. Gibt es also Kafka, Shakespeare, Rom und Julia, Kafka, Landarzt und eine Erzählung von E.T. Hoffmann, die ich noch nicht kenne, die Bergwerke zu Falun. Das leuchtet sogar nachts, glaube ich, dieses Buch.
Ja, es leuchtet im Dunkeln.
Aber das ist eine Reihe, vielleicht kannst du das mal kurz erklären, die eben auch auf dich zugeschnitten ist.
Ja, ja, und mein Verleger kam auf mich zu und also man selber würde ja nicht auf die Idee kommen, auf jemand anders zuzugehen und zu sagen, darf ich mal meine eigene Buchreihe machen. Es war also andersrum, dass mein Verleger vom Galliani Verlag mich fragte, sag mal, willst du nicht deine eigene illustrierte Buchreihe machen? Und das ist doch ein Traum. Also mehr kann ich mir nicht wünschen und nicht vorstellen. Und es läuft jetzt wirklich so, dass ich in den Verlag gehe und sage, du, der und der Autor interessiert mich sehr, den liebe ich und mit dem würde ich eine Kurzgeschichte illustrieren. Und in meine Lieblingsautoren reihen sich Klassiker ein. Damit haben wir angefangen. Die Bandbreite wird aber größer, wie man ja jetzt sieht. Und es war jetzt ein besonderes Vergnügen für mich, mal mit einem lebenden Autor zu arbeiten. Und das ist toll, kann man so interagieren miteinander. Ja, und das Besondere dieser Reihe ist, dass die Bücher kleine, schmale Bändchen sind, Kurzgeschichten, immer im selben Format. Wir haben immer einen farbigen Schnitt, also so angemalte Seiten. Und das Tolle ist, ich kann jedes Buch gestalten, wie ich das möchte. Das bedeutet, ich kann mir die Materialien aussuchen, ich kann das Papier, die Farben aussuchen. Und das ist ein riesiges Experimentierfeld, also dass ich so mit Leinencovern, Pappcover, so plasteartig, alles probieren kann, was ich möchte, was dann natürlich zum Text passen soll, aber unterm Strich einfach so ein möglichst schönes Buch jeweils ergibt.
Es ist auch geworden, also wir haben es ja gerade gehört, Volker, die anderen Autoren sind alle mausetot in dieser Reihe. Du bist jetzt der erste Leben, ist ja auch eine schöne Sache, das zu wissen. Und es war ja nicht so, dass der Text, oder ich denke, das war nicht so, dass der Text schon fertig war und Kat hat sich dann rangesetzt, illustriert. War das eine richtige Kooperation? Wie lief das?
Ja, leider war der Text noch nicht fertig. Das habe ich nämlich zuerst gedacht, als ich hörte, Kat Mentschik, deren Arbeit ich auch schon sehr schätzte, bevor wir uns kennenlernten, möchte eine Kurzgeschichte von dir illustrieren. Dachte ich, wunderbar, keine Arbeit für mich, viel Ehre, gerne. sich dann herausstellte, als wir uns trafen, sie würde gerne eine exklusive Kurzgeschichte haben, die auch in dieser Reihe passt, von der Länge her und so weiter, also ein bisschen länger als normale Kurzgeschichten. Ja, und dann habe ich dann dummerweise gleich zugesagt, nicht dummerweise, mache ich, und dann sah ich erst, in welcher Ahnenreihe ich da stehe, eben die ganzen toten Autoren, Kafka, Shakespeare, E.T.R. Hoffmann, also ich fühle mich eigentlich noch ganz gut, ganz gesund momentan, nur mit denen in Konkurrenz treten zu wollen, zu müssen, ist es ja eigentlich gar nicht, aber ich hatte schon ein bisschen Muffensausen. Und deswegen habe ich mir auch was Besonderes überlegt. Du kannst jetzt nicht diese Kurzgeschichte so in dem Stiefel exakt runterschreiben, wie du deine Romane schreibst. Das muss ein bisschen was anderes sein. Und ich hatte drei Erzählperspektiven, drei Figuren, und auch die haben jeweils eine eigene Geschichte in dieser Erzählung. Und die haben aber auch jeweils eine eigene Erzählhaltung. Ich habe also eine zweite Person Singular, eine Du-Geschichte, eine Ich-Erzählung, und dann ganz zum Schluss kommt Charlie zu Wort, um die geht es eigentlich hauptsächlich. Die erzählt ganz normal, personal, wie man sie auch aus den Romanen kennt. Und jede Story hat einen anderen Sound irgendwie auch. Das war mir wichtig.
Sechs Romane gibt es jetzt schon, in sechs Berlin-Kriminalromane. Es sollen noch weitere folgen übrigens. Es wird ein großer, monumentaler Zyklus. Und diese Romane sind natürlich überaus erfolgreich, führen uns in das Berlin der sogenannten goldenen 20er Jahre. Eine quirlige, eine aufgeregte, eine aufgeladene Stadt ja auch. Und die erleben wir auch in diesem kleinen Bändchen durchaus. Wir spüren etwas von der Energie dieser Stadt, auch der negativen Energie. Übrigens, Moabit ist gerade erschienen bei Galliani, von Volker Kutscher und von Kat Menschik, die heute bei uns zu Gast sind. Wir haben ja schon etwas geredet über die Entstehungsgeschichte des Buches, aber noch gar nicht so richtig über das Buch selbst, Volker. Aber ich kannst du doch mal sagen, gerade für die vielen Fans deiner Romane, wo steht dieses Buch jetzt eigentlich? Also was beantwortet dieses Buch vielleicht, was die Romane offen gelassen haben?
Dieses Buch beantwortet ja gar nicht alle Fragen, sondern lässt auch noch einige offen. Es geht um Charlie letzten Endes, um Charlotte Ritter, Raths große Liebe und die fast genauso wichtige Heldin des Buches, die wichtigste Heldin, sag ich mal, also auf der weiblichen Seite. Und es geht um die Zeit, als sie Gerwin Rath noch nicht kannte, im Jahr 1927, um ihre Jugend, um ihr großes Trauma. Sie erzählt nicht viel über ihren Vater, über ihre Herkunft, über ihre Familie. In Moabit erfahren wir, warum. Und ich habe auch vor, dass im nächsten Roman ist Moabit auch ein bisschen die Vorgeschichte tatsächlich, weil da werden einige Geheimnisse, die jetzt in diesem Buch nicht gelöst werden, die noch offen sind, werden da gelöst. Auch Dinge für Charlie. Charlie weiß am Ende dieses Buches nicht so viel wie der Leser. Das ist auch ziemlich gemein natürlich. Das wird sie aber dann eben 7 Jahre später erfahren, 8 Jahre später im Jahr 1935. Und sie wird dann Grund haben, auf eine Person, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, richtig sauer zu sein.
Es sollen noch 3 Romane folgen, glaube ich. Wir werden also bei 9 sein. Wie genau hast du das eigentlich schon so im inneren Dritten, also diesen Weg, bist du den schon mal gegangen? Weißt du ungefähr, wo es dann lang gehen wird? Wir merken ja jetzt schon, man muss ja höllisch aufpassen mit den Jahren, mit den historischen Details.
Nein, ich weiß das leider nicht, wie es genau weitergeht. Oder ist das leider? Das ist ganz bewusst so, dass ich von Roman zu Roman schreibe. Ich schicke meine Figuren in einen Roman hinein, dann kommen die da anders wieder raus am Ende der Geschichte. Und so, wo sie da rauskommen, schicke ich sie in den nächsten. Also die werden immer sozusagen durch den nächsten Durchlauferhitzer geschickt und durch die Zeitenwenden, die Dinge, die da passieren. Das sind ja ziemlich viele in Deutschland, gerade nach 33, was sich da ändert. Das sind alles diese Dinge. Und ich weiß vorher nicht genau, was passiert. Und im Falle von Charlie wusste ich immer, da ist ein dunkles Geheimnis. Ich hatte so ein paar grobe Ideen. Aber diese Vorgeschichte hatte ich nie so detailliert ausgearbeitet, bis wir eben darüber sprachen, was für eine Geschichte könnte ich denn für Kat machen. Und wir waren ziemlich schnell uns darüber einig, es sollte in den 20ern sein, also eine Vorgeschichte. Es sollte auch was mit Charlie sein. Ich wollte auch mal was über Charlie machen, eine Kurzgeschichte. Und ja, so ist Moabit entstanden, um Charlies Geheimnis ein wenig mehr zu lüften, aber auch eben nicht komplett.
Ja, ist mir auch aufgefallen, dass noch genug Sachen offen sind. Übrigens, wenn man es dann liest um Moabit, natürlich kreist das alles um das Gefängnis. Haben da übrigens wirklich die Wärter so gewohnt, wie du es hier beschreibst? Denn die sind ja offenbar in so einer Gefängnisbeamtensiedlung untergebracht.
Ja, kann man heute noch sehen. Es ist ja das alte Zellengefängnis. Das ist gegenüber vom heutigen Hauptbahnhof in der Invalidenstraße. Ist auch ein Gedächtnispark, hätte ich fast gesagt. Die alte Gefängnismauer steht nämlich noch. Das Gebäude ist in den 50er Jahren abgerissen worden. Aber die alten Beamtenhäuser, wo die Gefängniswärter wohnten, davon stehen noch genau 3 Stück. Und das, in dem die Familie Ritter wohnt, auch. Das haben wir nämlich genau mit Adresse auf dem Briefumschlag alles zu sehen im Büchlein.
Ja. Damit sind wir auch bei dem, was man sehen kann, Kat, in diesem Buch. Also sind ja sozusagen illustratorisch, habe ich es gesehen, oder eben auf der grafischen Ebene, zwei verschiedene Aspekte. Einerseits die schönen Porträts der Leute, du hast die also sehr genau vorgestellt. Und die sehen jetzt nicht so aus wie Volker Bruch und Lisa Fries, obwohl die toll sind, finde ich, als Hauptbesetzung für diese Fernsehserie. Wie hast du dir erstmal diese Leute erschlossen? Denn das sind sehr ausgefeilte Porträts.
Ich dachte, wenn ich schon für die Leser die Götter darstelle, ja, was man eigentlich nicht macht, weil man als Leser sehr schnell enttäuscht sein kann, muss ich sehr präzise sein. Und daran habe ich auch lange gearbeitet und gefeilt, dass die Ausdrücke so für mein Empfinden dann passend waren. Und zeitgleich war das aber so, dass ich, als ich anfing, das Buch zu zeichnen, noch gar nicht wusste, dass die Serie gedreht wird. Und irgendwann zwischendurch habe ich das dann erfahren. Und Volker kam immer und sagte, willst du mal ein Foto sehen von der Hauptdarstellerin und so? Und ich sagte, um Gottes Willen, nein, mach das gar nicht, das mache ich nie, bis ich fertig bin mit meinem Buch, weil ich sonst Angst habe, dass ich vielleicht doch unbewusst beeinflusst werde und ihr dann vielleicht eine andere Frisur gegeben hätte oder dann vielleicht doch so Gesichtszüge. Und so ein bisschen unterschiedlich sind die ja doch. Also in der Serie hat Charlie Locken, bei mir hat sie glatte Haare und das sind so Details. Ansonsten finde ich beide irgendwie auch ein bisschen ähnlich.
Ja, finde ich, das ist durchaus auch eine innere Ähnlichkeit natürlich, denn der Weg, der beschrieben wird, Volker, der ist ja doch einer, sowohl in deinem Roman, finde ich, als auch hier in dieser Geschichte, noch stärker vielleicht, und das finde ich besonders interessant an ihr, ein Weg der Emanzipation. Also wir schauen zu, wie eine junge Frau vielleicht doch zu sich selbst findet, hier in deiner kleinen Geschichte ganz besonders intensiv.
Ja, das war damals die Zeit, wo das möglich war, die Republik. Man musste schon ziemlich tough sein als Frau, das ist Charlie aber, das sehen wir auch in dieser Geschichte. Ja, es ist diese Mischung aus Zerbrechlichkeit und trotzdem sehr stark und tough zu sein, was auch tatsächlich Lisa Fries auszeichnet. Von daher ist es auch eine sehr gute Besetzung. Sie sehen sich tatsächlich relativ ähnlich, nicht komplett, aber vom Typ her, das passt schon sehr, sehr gut. Und das sind beides Charlies, die, ja, so ähnlich habe ich es mir auch vorgestellt tatsächlich. Wobei Katz Charlie noch, tatsächlich, obwohl wir nie darüber gesprochen haben, wie sie aussehen soll, meiner Charlie noch ein bisschen näher kommt. Wie auch immer, vielleicht sind wir ja da irgendwie...
Seelische Verwandtschaft. Irgendwie. Auf jeden Fall merkt man, das ist ein Buch über die, ich würde es mal nennen, Charlie-Werdung von Charlotte. Das ist ja eigentlich sozusagen der Weg. Und die zweite grafische Ebene haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Die erste sind also diese Porträts. Das zweite ist ein Spiel mit Werbung. Und das ist wirklich ein großer Spaß. Wir sehen es ja im Hintergrund, haben sie immer wieder so Werbung gesehen, für Rattengift zum Beispiel, aber auch für Parfüm oder sowas. Diese Werbeartikel, die du da einbaust, haben auch schon zu tun mit dem Text immer.
Ja, die haben damit zu tun und die Entscheidung, das so zu gestalten, hat damit zu tun, dass ich einerseits das Layout so angelegt habe wie ein Magazin aus den 20er Jahren. Das sieht man jetzt nicht im Radio, muss ich mal sagen. Das sind zwei Spalten auf diesem ziemlich kleinen Format. Und der Satzspiegel geht aber auch sehr an den Seitenrand, dass wenig Papier übrig bleibt und alles vollgedrängt ist mit Schrift und mit Werbung, wie das früher in Magazinen war, dass man kein Papier verschwendete und alles vollgeknallt hat. So, und die Werbungen, auf die Idee bin ich irgendwann gekommen, als ich dann wusste, es wird eine Serie gedreht und es wird ein Comic gezeichnet. Und ich dachte, Mensch, ey, alle werden mit Berliner Straßenszenen umgehen müssen, weil im Comic hat ja gar keine andere Wahl, als das zu machen. Und im Film ja sowieso erstmal gar nicht. Und dann dachte ich, wenn die einen Film machen und alle sagen schon, es wird richtig toll, da kann ich doch überhaupt nicht mithalten. So schön wird eine Straßenszene bei mir sowieso nicht. Und ich habe ja aber die Freiheit, weil ich den Text, der ist ja abgedruckt, da steht ja alles drin und man macht sich die Bilder und ich kann ja vom Text weggehen und mir was anderes ausdenken. Und dann habe ich gedacht, machst du Reklame? Und dann funktioniert das in der Regel so, wenn da jemand wirklich böse auf die Mütze kriegt, dann gibt es vielleicht eine Aspirin-Werbung oder gibt eine Messerstecherei und dann gibt es Solinger Messerwerbung, wo das Messer schon ein bisschen blutig ist. In die Richtung geht das.
Moabit ist das Buch, das gerade erschienen ist bei Galliani, das morgen dann groß präsentiert wird im Kino International. Und Sie haben hier schon mal so einen Vorgeschmack, sehen die ganze Zeit diese tollen Bilder. Also sind ja auch mehrfarbig, nicht? Also immer rot, schwarz und blau. Und Kat, mal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz, was ist das eigentlich für eine Technik? Wie arbeitest denn du?
Wie ich arbeite?
Was ist denn das so? Wie macht man das?
Ich zeichne immer mit Feder und Tusche auf A4-Papier, dann habe ich ein schwarz-weißes Bild, lege dieses A4-Papier, wenn es trocken ist und so richtig analog noch ist, unter den Scanner. Und dann habe ich im Rechner eine Schwarz-Weiß-Zeichnung und alles, was man jetzt im Ergebnis sieht, was farbig ist und was gemustert ist und was Schatten hat, mache ich alles im Rechner. Also das ist so halbe-halbe und das Endergebnis ist eigentlich immer digital.
Und es hat eben auch wunderbare Arbeiten für Murakami zum Beispiel, kennen Sie ja vielleicht, oder die isländischen Sagen. Also es hat was zugleich Individuelles, aber eben auch was Objektives. Das finde ich interessant, wahrscheinlich durch diese Arbeit eben, den Computer, nicht? Es wirkt dadurch irgendwie manchmal dann auch wieder abstrakter gewissermaßen. Ist das dein Ziel auch? Man könnte es ja mit der Hand ausmalen. Diese Flächigkeit.
Ja, also das kann natürlich jeder, eine Fläche im Photoshop anklicken. Und ich habe mir das irgendwann mal so angelernt, vor vielen, vielen Jahren. Ich mache das schon sehr lange so, als ich anfing, für Zeitungen zu arbeiten und als es noch üblich war, dass Leute handkoloriert haben. Und dann dachte ich aber, Mensch, Zeitungsgewerbe ist ein schnelles Geschäft und es gibt mal so Änderungen, mal kurzfristig. Und das schaffe ich ja gar nicht, wenn ich dann wieder mit meinen Aquarellstiftchen anfange. Und ich will ja auch mal einen Feierabend haben, so, ne? Und
erstmal ganz praktisch gedacht, logisch.
Also es ist eine recht effektive Art zu arbeiten.
Aber dadurch entsteht eben diese Flächigkeit, die ich eben, das meine ich sozusagen, objektiv finde. Und das passt natürlich bei der Werbung ganz besonders gut. Volker, wie geht's dir, wenn du diese Bilder ansiehst? Du siehst ja jetzt auch die Fernsehserie, es ist deine Welt gewissermaßen, die jetzt zum Bild wird. Wie geht's dir damit?
Das finde ich sehr, sehr schön, wobei es einen großen Unterschied gibt zwischen Moabit und der Fernsehserie. Die Fernsehserie ist eine Adaption, also auf Basis meines allerersten Romans entstanden, die dann auch wieder eine ganz eigene Welt entstehen lässt. Und Moabit ist eine Welt, die wir sozusagen zusammen zum Leben erweckt haben. Eine ganz andere Art von Visualisierung, weil wir da ganz eng zusammengearbeitet haben. Und von daher, das ist dann wirklich auch mein Baby, Moabit, oder unser Baby sozusagen. Und Babylon Berlin ist das Baby von drei anderen Leuten, oder die haben mein Baby genommen und ein bisschen anders erzogen. Keine Ahnung, wie man jetzt diese Analogie weitertreiben soll. Jedenfalls, ich habe es halt schon ein bisschen aus der Hand gegeben. Und da ist was Eigenes draus entstanden, was ich sehr, sehr gelungen finde. Aber ich muss immer auch aufpassen, ich muss ja noch drei Romane schreiben, dass ich diese Welten nicht mehr miteinander vermische, weder von der Optik noch von der Anlage der Figuren her und so. Da gibt es eben auch schon durchaus Unterschiede und da muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht zu sehr auf die Fernsehserie schiele und plötzlich da irgendwas durcheinander bringe.
Volker, was ich immer schon fragen wollte, dieser Rat, der Name Rat, also des Kommissars, hat der irgendwas zu tun mit Heinrich Mann? Ist das auch eine Verbeugung vom Blauen Engel oder so? Also Sie wissen ja vielleicht, der Professor Unrat, ich dachte so, das ist auch die Zeit etwa.
Passt ganz gut. Man kann auch sehr schöne Wortspiele mit dem Namen machen. Kommt Zeit, kommt Rat und so weiter. Aber es hatte eigentlich einen anderen Grund. Ich wollte einen rheinischen Namen haben und wollte eigentlich sowas wie in der Blechtrommel der Matzerat, kommt ja eigentlich auch so im Rhein und irgend sowas. Oder man kennt ja auch Wolfgang Overath, diese ganzen Ratnamen mit Suffix Rat. Mir ist noch kein anständiger Name eingefallen, der irgendwie einigermaßen cool geklungen hätte. Und meine Frau meinte damals, man nimmt doch einfach Rat. Mein Großvater war auch in Berlin Polizist, der hieß Rat mit Nachnamen. Ich dachte, okay, aber das ist ja nun kein rheinischer Name. Und so muss ich dann die Suche auf den Vornamen dann ausweiten, deswegen Gerion, dieser schräge Vorname. So ist es eigentlich gekommen. Also an Unrat habe ich noch nicht gedacht, aber das wäre auch noch ein Wortspiel, was man irgendwann mal machen könnte. Würde auch passen zu Gerion.
Also. Genau. Und das machen die Schüler ja immer bei Heinrich Mann in dem berühmten Roman. Gut, jetzt haben wir also morgen die große Premiere, 20 Uhr im Kino International, auch ein wunderschöner Ort natürlich für so eine Premiere. Was kann man da erwarten? Also es wird dann schon auch eine Lesung sein, aber eben auch eine Präsentation, Kat?
Ja, ich glaube, das wird insgesamt eine ganz, ganz wunderschöne, runde, tolle Veranstaltung, weil wir einerseits lesen werden und moderiert werden. Das hast du ja schon gesagt, werden wir von Thomas Böhm, was bestimmt auch ganz toll wird. Und dazu, darauf freue ich mich wahnsinnig, wird die Band Trondheim elektronische Musik machen zu dem Stummfilm Berlin, Sinfonie der Großstadt. Und das passt so wahnsinnig gut, weil die Sinfonie auch aus dem Jahr 1927 stammt, in der das Buch jetzt spielt. Und das modern adaptiert passt einfach hervorragend zusammen.
Also nicht der ganze Film, aber eine Passage daraus.
Passagen daraus, genau.
ist natürlich voll drin in diesem Zeitgeist. Das wäre meine letzte Frage noch an dich, Volker. Also du hast eben diese Stadt, wie sie damals war, sehr lebendig werden lassen. Und wir wissen, dass selbst da, wo die Straßenzüge noch stehen, es sind ja auch ein paar Stadtpläne in eurem Buch mit drin, sie existiert so nicht mehr. Es ist eine andere Stadt, die heute hier ist. Also wie versetzt du dich eigentlich da hinein? Neben der Recherche, das ist erstmal klar, das macht man, man liest ganz viel. Aber beim Schreiben, wie schaffst du es, so durch die Stadt zu wandern, dass, wenn man es denn liest, man selbst das Gefühl hat, irgendwie doch nochmal in dieser flirrenden, besonderen Stadt zu sein? Das ist ein Trick.
Ich weiß nicht, ob das ein Trick ist, aber erstmal muss man die Stadt in der Gegenwart kennen und lieben, glaube ich, und mögen, diesen ganzen großen, riesigen Stadtorganismus Berlin. Eigentlich eine Zusammenballung mehrerer Großstädte, kann ich als Kölner ja sagen. Wir sind eher eine Zusammenballung von Kleinstädten. Aber um einen ganz alten, 2000 Jahre alte Stadt gerne.
Von dem auch nichts mehr groß da ist.
Aber auf jeden Fall, das muss man irgendwie erstmal mögen, und dann brauche ich einfach Bilder. Neben Stadt, einfach, ich brauche Bilder von damals, Filme, Standbilder, was auch immer, auch Gemälde. Es gibt dann ganz sehr schöne Werke aus der neuen Sachlichkeit, die eben nicht das Schöne abbilden, ich sag mal nicht so Spree Athen, sondern eben Spree Chicago, die Hinterhöfe und die Brandmauern und die Industrie und so weiter und so weiter. Gustav Wunderwald fällt mir da gerade ein, weil ich den gerade im letzten Roman Luna Park, da der Leichenfundort, da das ist basiert auf einem Gemälde von ihm, wo man die Ackerstraße runterschaut und diese riesige Liesenbrücke da ganz hinten sieht. Das sind alles wunderschöne Sachen, wo man auch dann die Farbigkeit der Stadt dann sehen kann, der damaligen Stadt, weil in den Filmen ist es leider Gottes dann schwarz-weiß. Aber auch so ein Film eben, wie Sinfonie der Großstadt, wunderbar. Und da muss ich noch was zu sagen zu Trondheim, weil ich habe mir das Ganze auch schon mal in Gänze angeschaut. Und diesen Film mit dieser modernen Musik zu sehen, ich habe da viel, viel mehr gesehen in den Bildern, witzigerweise, als ich das mit der alten Stummfilmmusik gesehen habe. Aber die Stadt kommt einem so nah plötzlich, und man weiß, es ist jahrzehntelang her, aber plötzlich ist die Stadt wieder ganz gegenwärtig und lebendig mit dieser Musik. Also ganz, ganz toll.
Man begreift gerade durch den Film, dass Berlin eben die Hauptstadt der Moderne war. Es ist nicht nostalgisches oder auch wie rührseliges, sondern es war eben eine wahnsinnige Stelle, eine wahnsinnig moderne Stadt. Das kann man auch miterleben, wenn man Moabit liest. Auch dann ist man in dieser ja, sehr aufgeregten und eben aufgeladenen Stadt unterwegs. Moabit bei Galliani, erschienen von Volker Kutscher und Kat Menschig. Morgen um 20 Uhr dann also im Kino International die noch viel ausführlichere Präsentation dieses Buches dann präsentiert von meinem lieben Kollegen Thomas Böhm. Euch viel Spaß morgen, natürlich viel Erfolg und ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns. Kat und Volker, Dankeschön. Applaus